Nun kommen wir, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil unseres Vortrages. Was sagt die Bibel zu all diesen Dingen, die wir jetzt miteinander aus sehr umfassender Sicht betrachtet haben? Wir wollen nun genauer anschauen, was zwei Kapitel im Prophetenbuch von Hesekiel zum Westjordanland sagen. Hesekiel 35 und 36. Aber bevor wir an diese Verse herangehen, möchte ich ganz kurz erklären, wann entstand das Buch Hesekiel? Wie ist es aufgebaut? Was ist seine Botschaft? Es ist ganz wichtig, wenn Sie sich mit biblischer Prophetie beschäftigen, dann dürfen Sie nicht einfach einzelne Verse, die irgendwie so ein bisschen schön passen zum momentanen Geschehen, herauspicken und sagen, sehen Sie, das ist die Erfüllung der Bibel. So geht das nicht. Sondern wir müssen die Bibel gründlich studieren. Man muss an ein Bibelbuch, die Bibel ist eine ganze Bibliothek von Dutzenden von verschiedenen Büchern, von Propheten und Aposteln geschrieben. Wir müssen bei jedem Buch fragen, wie ist es entstanden, was ist seine Aussage? Nun, das Buch Hesekiel entstand während der babylonischen Gefangenschaft der Juden im 6. Jahrhundert vor Christus. In einer Zeit, als die babylonische Armee schließlich den Judenstaat zusammenschlug, Jerusalem verwüstete und die Juden in den heutigen Irak deportiert hatten. Das Buch Hesekiel besteht aus drei Teilen. Römisch 1, das sind Kapitel 1 bis 24, sie behandeln den Untergang Israels damals zur Zeit von Hesekiel. Dann kommt ein zweiter, man könnte sagen ein Zwischenteil, Hesekiel 25 bis 32. Da wird das prophetische Gerichtswort Gottes über 7 nicht-jüdische Völker und Städte ausgesprochen. Sie sehen, der erste Teil beschäftigt sich mit Israel und der zweite mit den nicht-israelitischen Völkern. Und der dritte und letzte Teil, Hesekiel 33 bis 48, sollte es hier heißen, behandelt die Wiederherstellung Israels in der Endzeit, wenn der Messias kommt, um auf dieser Erde als König des Friedens zu regieren. Sie sehen, Teil 1 spiegelt sich mit Teil 3. Teil 1, der Untergang Israels, Teil 3, die Wiederherstellung Israels. Und dann eben noch die Sicht auf die anderen Völker dazwischen. Nun wollen wir Hesekiel 35 und 36 genauer anschauen. Und Sie haben jetzt festgestellt, diese zwei Kapitel gehören in diesen Schlussteil, der von der Wiederherstellung Israels in der Endzeit spricht. In der Zeit, wenn der Messias als König der Welt kommen soll. In Hesekiel 36, Vers 24 sagt Gott zum jüdischen Volk, und ich werde euch aus den Nationen holen. Und euch sammeln und aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Jetzt sehen Sie, das ist ja genau das, was in unserer Zeit geschehen ist. Ab 1882 bis 2006 sind 3 Millionen Juden ins Land der Vorväter zurückgekehrt. Und zwar aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern. Ich werde nun Ihnen 30 erfüllte Prophezeiungen vorstellen aus Hesekiel 35 und 36. Und ich nummeriere die Prophezeiungen durch P1, P2 bis P30. Also P ist die Abkürzung für Prophetie. Einzelne prophetische Aussage. Also dies ist einmal eine erste prophetische Aussage. Rückkehr der Juden aus aller Welt. Das hat sich ganz klar in unserer Zeit erfüllt. Das ist nach der Bibel die Endzeit. Nicht der Weltuntergang, sondern die Zeit, in der die Juden zurückkehren. Das wird deutlich übrigens auch aus Hesekiel 36, Vers 4 und 38, Vers 8. P2. Rückkehr ins Land Israel. Ja, Sie denken vielleicht, das ist doch selbstverständlich. Nein, man hat in der Vergangenheit verschiedene Projekte vor Augen gehabt, wie man die Judenfrage lösen könnte. Und man hat sich überlegt, man könnte doch irgendein Gebiet freimachen in Südamerika für einen Judenstaat oder in Nordamerika oder in Afrika. Es gab das Uganda-Projekt, ein ganz ernsthaftes Uganda-Projekt, ein Judenstaat in Afrika. Es gab auch Vorschläge im Fernen Osten. Es gab etwa 30 verschiedene Vorschläge. Aber in unserer Bibelstelle, Hesekiel 36, 24, steht nicht nur, ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln, sondern es steht, und euch in euer Land bringen. Die Juden hätten ja auch gesammelt werden können nach Uganda oder nach Südamerika, aber sie wurden ins Land Israel gesammelt. Und das ist die Aussage der Prophetie. Also P2 hat sich ganz eindrücklich und überhaupt nicht selbstverständlich erfüllt. Und ohne den Ersten und den Zweiten Weltkrieg wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja, dann wäre das Uganda-Projekt naheliegender gewesen zum Beispiel. Nun, folgendes prophetische Schema müssen Sie immer vor Augen haben. Die Bibel spricht ja von dem Kommen des Messias, des Erlösers. Und zwar sollte er zweimal kommen, ein erstes und ein zweites Mal. Das erste Mal sollte er kommen als der leidende Messias, der von seinem Volk abgelehnt und verworfen wird und sterben sollte, und zwar als Opfer für unsere Sünden. Der Messias sollte von Gott mit unserer Schuld beladen werden, damit er das Gericht Gottes stellvertretend für uns tragen würde, um uns zu Gott zurückzuführen, um uns Vergebung zu bringen, denn wir sind ja alle schuldig geworden vor Gott und haben seine Gebote gebrochen. Niemand kann die 10 Gebote lesen und dabei wirklich ernsthaft ruhig bleiben. Wir sehen, dass wir alle Gesetzesbrecher sind vor Gott. Wir können ganz gute Bürger sein, aber vor Gott. Die Bibel sagt, wir sind alle schuldig, wir haben das Gericht Gottes verdient. Aber der Messias sollte kommen ein erstes Mal, um als Stellvertreter das Gericht Gottes auf sich zu nehmen. Und die Bibel sagt ganz klar, wer seine persönliche Schuld Gott im Gebet bekennt, bereut und dieses Opfer für sich in Anspruch nimmt, der bekommt Vergebung von Gott. Ewige Vergebung. Nun, das erste Kommen des leidenden Messias. In der Folge sollte das jüdische Volk aber zerstreut werden unter alle Völker. Aber in der Endzeit, da sollte das jüdische Volk wieder zurückkehren ins Land der Vorväter. Und die Propheten haben erklärt, in dieser Zeit, wenn das jüdische Volk beginnt zuerst zurückzukehren, kommt der Messias ein zweites Mal nicht mehr um zu leiden, nicht mehr als Retter, sondern als Richter der Welt, um endlich Gerechtigkeit und Frieden in diese chaotische Welt zu bringen. Nun sehen Sie, also unsere Zeit ist sehr interessant, denn wir erleben gerade diese Dinge. Diese Rückkehr der Juden seit 1882. Und nun werden wir 30 Prophezeiungen im Ganzen besehen, die zu tun haben mit dieser Endzeit. 30 Prophezeiungen, die sich im Lauf dieser Jahrzehnte der Endzeit von jetzt mehr als 120 Jahren erfüllt haben. Ich habe eine Systematisierung vorgenommen und bin da auf über 100 erfüllte Prophezeiungen gekommen, die sich auf die Endzeit beziehen und sich in unserer Zeit, in dieser Zeit zwischen 1882 bis heute bereits erfüllt haben. Nun wollen wir uns zuerst noch etwas übersichtsmäßig mit Hesekiel 35 und 36 beschäftigen. Kapitel 35 ist eigentlich eine Prophetie gegen die Südberge von Jordanien. Und Kapitel 36 ist eine Prophetie zugunsten der Berge Israels. Sie sehen, also diese beiden Kapitel stehen wie eine Opposition da. Die Südberge von Jordanien, die Berge von Israel. Eine Prophetie gegen die Südberge, eine Prophetie zugunsten der Berge Israels. Nun, die Südberge von Jordanien werden in der Bibel genannt das Gebirge Seir oder das Land Edom. Im Land Edom siedelten in alter Zeit die Nachkommen von Esau, dem Zwillingsbruder von Jakob, der auch Israel hieß und Stammvater des Volkes Israel wurde. Also das Land Edom ist eigentlich, kann man sagen, ein Brudervolk, das Land eines Brudervolkes des Landes Israels und des Volkes Israels. Esau hieß im Alten Testament auch Edom. Edom heißt rot. Als er auf die Welt kam, war er nämlich sehr rötlich. Nicht rote Haaren, denn Orientalen haben keine roten Haaren. Das sind Gene, die kommen in Europa vor. Aber er war rötlich, das heißt, die Haut war rötlich. Nicht wahr? Wenn die Babys auf die Welt kommen, dann sind sie eher bläulich, weil sie ziemlich strapaziert wurden beim Hindurchgehen durch den Geburtskanal und da von Sauerstoff etwas abgeschnitten worden sind. Werden sie ein bisschen bläulich. Aber Esau war sehr gut beatmet, als er auf die Welt kam. Darum war er rötlich. Und später sollte Esau sich sehr interessieren für rote Linsen. Das war sein Lieblingsgericht. Dafür hat er sein Erstgeburtsrecht Jakob verkauft. Rote Linsen. Ja? Und dann bekam er diesen Namen Edom. Aber später ging er eben nach Südjordanien und siedelte dort in diesen unwirtlichen Bergen, die typisch rötliche Berge sind. Das Land Edom. Ja, jetzt lesen wir mal in Hesekiel 35, 1 bis 3a. Und das Wort des Ewigen geschah zu mir also. Menschensohn, richte dein Angesicht gegen das Gebirge Seir. Das ist noch ein weiterer Name für dieses Land Edom. Seir heißt nämlich rau. Das sind raue Felsen. Gegen das Gebirge Seir und weissage gegen dasselbe und sprich zu ihm. So spricht der Herr, der Ewige. Ich lese weiter. Siehe, ich will an dich, Gebirge Seir, und ich werde meine Hand gegen dich ausstrecken und dich zu entsetzlichen Wüste und erschreckenden Verwüstung machen. Und ich werde deine Städte zur Einöde machen. Und du selbst wirst eine entsetzliche Wüste werden. Und du wirst erkennen, dass ich der Ewige bin. Nun, Sie sagen ja, dieses Gebiet ist ja schon eine Wüste. Und auf Hebräisch gibt es verschiedene Wörter für Wüste. Wüste ist nicht gleich Wüste. Zum Beispiel die Negev-Wüste oder die judäische Wüste, noch ein besseres Beispiel, wird genannt Midbar. Aber Midbar, dieses Wort, meint speziell eine Wüste, wo man Kleinvieh, Schafe und Ziegen aufziehen kann, weil die da genügend Nahrung finden. Besonders ab der Regenzeit im Winter und dann bis etwa Juli. Ja, also, das ist eine lebendige Wüste. Aber hier wird gesagt zu dem Land Edom, du wirst nicht eine Midbar werden. Das war es schon längst. Sondern eine Shemama. Und Shemama heißt eine Wüste, die Entsetzen auslöst, wenn man sie anschaut. Nun ist aber wichtig, in diesem Text stehen die Südberge Jordaniens stellvertretend für alle Feinde rund um Israel, die mit Edom zusammengehen. Das sieht man aus Hesekiel 36, Verse 4, 5 und 7. Denn in Hesekiel 36, 7 wird ausdrücklich gesagt über die Nationen, die rings um euch, um Israel her sind. Die sind zusammen mit Edom. Feinde Israels. Also diese Berge stehen gewissermaßen so symbolisch für die ganzen Feinde rund um Israel. Ja, hier sehen Sie ein NASA-Bild der Länder rund um Israel mit Libanon, Syrien, Jordanien, hier Irak, Saudi-Arabien, dann Ägypten und hier der Gazastreifen. Das sind die Nationen rings um Israel her. Der Gazastreifen war nämlich von alters her das Gebiet der Philister. Auch alte Feinde Israels. Nun gehen wir zu Kapitel 36, um den Gegensatz zu sehen. Kapitel 36 ist eine Prophetie zugunsten der Berge Israels. Hesekiel 36, 1 sagt, und du Menschensohn, weissage über, nicht gegen, über die Berge Israels und sprich, Berge Israels, höre das Wort des Ewigen. Jetzt kommt eine ermutigende Botschaft für diese Berge. Nun müssen Sie Folgendes mal anschauen. Hier auf dieser Israel-Karte sehen Sie sehr schön, wo die Berge Israels durchgehen. Ja? Jetzt müssen Sie allerdings bedenken, der südliche Teil von Israel, das ist die Wüste Negev. Das ist eigentlich nicht bewohntes Gebiet hier, zur Hauptsache. Aber die wesentlich bewohnten Gebiete der Berge Israels, die decken sich weitestgehend mit dem heutigen Westjordanland. Ausgerechnet das Zentralgebiet Israels, das bewohnt war, das waren insbesondere eben diese Berge des Westjordanlandes. Und die werden hier besonders angesprochen. Hier haben Sie verschiedene Beispiele, wie diese, wir Schweizer sagen dem eigentlich nicht Berge, wir sagen dem Hügel, ja. Aber auf Hebräisch sagt man eben auch diesen Hügeln Har. Das ist das gleiche Wort wie für Berge. Das ist ein ganz hügeliges Gebiet, dieses Samaria Judäa, eben das, dieses Westjordanland. Nun kommen wir zu Prophetie 3, P3, Hass gegen Israel. Jetzt lese ich einfach fortlaufend weiter in Hesekiel 35, wo wir schon gelesen haben. Gott sagt zu den Bergen von Südjordanien, die stehen für die Feinde rund um Israel, weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst zur Zeit ihrer Not, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Warum soll ein zukünftiges Gericht noch über dieses Gebiet der Berge Jordaniens kommen? Wegen des Hasses wegen der Feindschaft gegen Israel. Nun haben wir im ersten Teil gesehen, Jordanien war dreimal beteiligt an diesen totalen Kriegen, die die Vernichtung Israels zum Ziel hatte. Feindschaft gegen Israel. P3 hat sich ganz eindrücklich erfüllt. Aber die Aussage ist präziser und darum unterscheide ich das von P4. Andauernder Hass gegen Israel. Man kann ja mal Israel hassen, ja, für eine kurze Zeit, aber ein andauernder Hass wird hier genannt. Denn Hesekiel 35,5 sagt, weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst. Bereits ab der ersten jüdischen Einwanderungswelle 1882 nach Palästina, dieses Großgebiet von Israel, Jordanien, gab es einen arabischen Widerstand. Ab 1882. Und 1921, als die Engländer den Ostteil, also diese 77% von Palästina, abgetrennt hatten, haben sich die palästinensischen Araber entschieden, dieses Gebiet soll judenrein sein. Hier darf kein einziger Jude wohnen. Schon ab den 20er Jahren. Ich sage nicht, hier darf kein Jude einen Staat gründen. Hier darf kein Jude wohnen. Dann 1948, 1949 im Unabhängigkeitskrieg versuchte Jordanien mit seinen Verbündeten zum ersten Mal Israel auszulöschen. Dann 1967 zum zweiten Mal und 1973 zum dritten Mal. Über all diese Jahrzehnte hinweg eine beständige Feindschaft. Und nun P5 ist überschrieben mit der Gewalt des Schwertes preisgegeben. Ja, in unserem Vers 5 haben wir gelesen, weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst. Zur Zeit ihrer Not, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Ja, wann hat das Jordanien jemals gemacht? Nun, Ab 1921 wurde Transjordanien für Juden geschlossen. Also hier soll es nie eine Möglichkeit geben für Juden, die da Zuflucht suchen würden. Und dann ab den 1930er Jahren machten die Araber gewaltigen Druck auf die Engländer, die damals noch die Besatzungsmacht waren in Palästina, und forderten, dass die Engländer ganz strikte Einwanderungsbeschränkungen für die Juden auferlegen, dass Juden nicht einfach so in das Land, das später Israel wurde, einwandern könnten. Ab den 1930er Jahren. Und die Engländer sind schließlich diesem Druck nachgekommen, weil die Palästinenser in diesem Restpalästina, ja, die haben so einen schlimmen Aufstand gegen die Engländer gemacht, dass die Engländer nachgaben. Und so sind viele Juden, die auf Schiffen nach Palästina kommen wollten, um den Nazi zu entfliehen. Ja, denn 1933 beginnt ja die Nazizeit in Europa. Da hat man Schiffe massenweise zurückgeschickt von den Ufern des einstigen Landes Israels, weg, zurück, und viele Juden sind wieder zurückgebracht worden nach Europa und sind in den Konzentrationslagern verschwunden. Ich habe Komposition studiert Tonsatz studiert bei dem israelischen Komponisten Yehoshua Lackner. Er ist vor wenigen Jahren verstorben. Das war einer der großen israelischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Nun, er hat mir erzählt, wie er vor den Nazis geflohen ist. Er war ein tschechischer Jude und es gelang ihm schließlich, nach Palästina zu gehen. Und zwar noch als ganz jung, und dann hat er dort Musik studiert und hat dann so diesen Weg genommen. Aber er war noch einer, der hinein konnte, aber Tausende wurden zurückgejagt und wurden in der Folge vernichtet. Und Sie sehen hier Amin Hajj al-Husseini. Das war der Großmufti von Jerusalem. Ein Mufti ist ein religiöser islamischer Führer. Der hat einen gewaltigen Einfluss im Nahen Osten gehabt. Mit panarabischen Ideen. Und dieser al-Husseini war ein Verbündeter von Hitler. Ein persönlicher Freund. Der ist auch nach Nazi-Deutschland gekommen und die haben miteinander besprochen, wie man die Judenvernichtung auch im Nahen Osten anwenden könnte. Und noch etwas, halten Sie sich am Sitz fest, das ist ein Onkel, ein Verwandter von Yasser Arafat gewesen. Ja, also da war eine ganz klare Achse des Bösen von Nazi-Europa in die islamische Welt, und eine Schlüsselfigur war dieser Großmufti von Jerusalem. Und so hat eben das palästinensische Gebiet dazu beigetragen, dass die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgegeben wurden. In der Zeit der Judenvernichtung. P6. Das ist ein weiteres Detail. Zur Zeit ihrer Not. Nicht irgendwann. Weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst. Zur Zeit ihrer Not. Nun, dieses Verschließen von Palästina für Juden ist genau in die Zeit dieser schrecklichsten Not der Nazizeit hineingefallen. Und so wurden von 1933 bis 1945 6,5 Millionen Juden ausgelöscht. Nun, wenn wir weiterlesen im Bibeltext, dann wird ein künftiges Gericht über Edom angekündigt, deswegen. Aber dieses Gericht ist noch zukünftig. Das ist noch nicht erfüllt. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, werde ich dich zu Blut machen. Und Blut wird dich verfolgen, weil du Blut nicht gehasst. So soll Blut dich verfolgen. Und ich will das Gebirge Seir zur erschreckenden Wüstenei und entsetzlichen Verwüstung machen. Und den Hin- und Wiederziehenden aus ihm ausrotten. Das Gebiet wird völlig verwüstet werden. dass man nicht mal da hin und her ziehen kann. Es ist hier noch ein interessantes Wortspiel. Blut heißt auf Hebräisch Dam und ist sprachlich verwandt mit Edom, das rot heißt. Dam, Blut heißt eigentlich das Rote auf Hebräisch, ja? Und deshalb wird hier gesprochen, ich werde dich zu Blut machen. Blut wird dich verfolgen, weil du Blut nicht gehasst, so soll Blut dich verfolgen. Das ist also eine Anspielung auf den Namen Edom für dieses Gebiet. Ich lese weiter, Vers 8. Und seine Berge werde ich mit seinen Erschlagenen füllen. Und auf deinen Hügeln und in deinen Tälern und in allen deinen Gründen sollen vom Schwert Erschlagene fallen. Zu ewigen, erschreckenden Wüsteneien werde ich dich machen. Und deine Städte sollen nicht mehr bewohnt werden. Und ihr werdet wissen, dass ich der Ewige bin. Das ist die Zukunft Südjordaniens. Nun, eine siebte Prophetie, P7, überschrieben mit Samaria und Judäa annektiert. Hesekiel 35,10 wirft nämlich Edom Folgendes vor. Weil du sprachst, die beiden Nationen und die beiden Länder sollen mein sein und wir werden es in Besitz nehmen, obwohl doch der Ewige da selbst war. Nun müssen Sie wissen, Samaria, Judäa, das ist eigentlich eben ein Doppelland. Samaria war Gebiet des Nordreiches der 10 Stämme Israels. Und Judäa war Gebiet des Südreiches von Juda. Nach dem Tod von Salomo hat sich ja Israel aufgeteilt in 2 Nationen. Die Nation der 10 Stämme und die Nation der 2 Stämme im Süden. Und nun wird hier gesagt, Edom, Südjordanien, sagt, die beiden Nationen, die beiden Länder sollen mein sein. Und wir werden es in Besitz nehmen. Was hat Jordanien gemacht? 1948, 49? Das Westjordanland nicht nur einfach erobert, sondern annektiert. Und da hat Jordanien gesagt, dieses Gebiet gehört mir. P8, Kriegswunder durch Gottes Gegenwart. Ja, wir haben gelesen in diesem Vers 10, weil du sprachst, die beiden Nationen und die beiden Länder sollen mein sein und wir werden es in Besitz nehmen, obwohl doch der Ewige da selbst war. Eigenartig. Gott sei da 1948, 49, als Jordanien dieses Gebiet erobert hatte, besonders hier präsent gewesen sein. Nun überlegen Sie sich mal. Ich habe schon erklärt, 1948 hatte Israel praktisch keine schweren Waffen. Und es kamen 6 Armeen und Kontingente aus Jemen. Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Irak, Saudi-Arabien. Mit damals modernen, schweren Ausrüstungen, aber sie konnten Israel nicht vernichten. Wie erklären Sie sich das? Hier sehen Sie die Davidka, die Gedenkstätte in Jerusalem. Sehen Sie diese kleine Kanone, die heißt Davidka. Das war so eine schwere Waffe, die Israel damals hatte. Aber das einzige Interessante an dieser Waffe war eigentlich, dass sie sehr laut knallte. Aber sie hatte keine große Wirkung. Eine Phase in diesem Krieg war diese. Die islamisch-arabischen Verbündeten wollten die orthodoxen Juden in Safed, im Norden Israels, töten. Und dann hat die israelische Verteidigungsarmee hat mit dieser Davidka geschossen. Das hat geknallt, unglaublich. Ja, wie das eben so der Fall war. Und dann begann es zu regnen. Also das hat jetzt nichts zu tun mit der Davidka, ja. Es begann einfach zu regnen. Und dann sind die islamischen Armeen geflohen und haben gesagt, die Israelis haben die Atombombe. Sie verstehen, damals wussten die Leute noch offensichtlich in der ganzen Welt, wie das war nach dem Atombombenabwurf 1945 durch die Amerikaner. Nach dem Abwurf kommt ein ganz schrecklicher, eigenartiger Regen. Als Folge eines Atombombenabwurfs. Und so wurden die Juden in Safed gerettet. Und solche Dinge hat man noch und noch erlebt, wie eben unverständlicherweise dieses Volk bewahrt geblieben ist. Obwohl doch der Ewige da selbst war. Und wie ist das menschlich zu erklären, dass schließlich diese 7 Armeen, wenn man Jemen mit den Kontingenten auch rechnet, besiegt wurden? Das ist ein Kriegswunder durch Gottes Gegenwart gewesen. P9, Eifersucht. Jetzt lese ich Hesekiel 35,11. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, werde ich handeln nach deinem Zorn und nach deiner Eifersucht, wie du infolge deines Hasses gegen sie gehandelt hast. Und ich werde mich unter ihnen kundtun, sobald ich dich gerichtet habe. Eifersucht. Hat das eine Rolle gespielt? Eifersucht ist ja, bedeutet etwas wollen für sich und etwas anderen nicht gönnen, dass sie es haben. Nun müssen Sie sehen, der Islam ist eigentlich eine Religion, die einen Erbstreit ins Spiel gebracht hat. Israel stammt ja ab von Abrahams Sohn Isaak, der in der Bibel eingesetzt wird als der Erbe des Landes Israel. Aber Isaak hat einen Bruder, Ismael. Und von Ismael wird in 1. Mose 17 gesagt, dieser soll nicht erben mit Isaak. Der soll nicht das verheißene Land bekommen. Nun, Muhammad bezeichnet sich selber als ein Nachkomme von Ismael. Ismael ist der Stammvater verschiedener arabischer Stämme in der saudischen Halbinsel. Und was sagt der Islam? Dieses Land gehört nicht Israel, das gehört dem Islam, weil es ab dem 7. Jahrhundert nach Christus unter islamisches Recht gekommen ist. Das ist Eifersucht. Und warum haben sie Israel vernichten wollen damals, 48, 49? Aus Eifersucht, weil sie dieses Land ihnen nicht zugestehen. Sie sagen, es gehört uns. P10, Lästerungen. Ich lese jetzt Hesekiel 35,12. Und du wirst erkennen, dass ich, der Ewige, alle deine Lästerungen gehört habe, welche du gegen die Berge Israels ausgesprochen hast. Indem du sagtest, sie sind verwüstet, uns sind sie zur Speise gegeben. Und ihr habt mit eurem Mund gegen mich großgetan und eure Worte gegen mich gehäuft. Ich habe es gehört. Nun, Sie haben gesehen, 1967 hat die israelische Armee das Westjordanland erobert. Und hat begonnen mit Siedlungsbau. Aus strategischen Gründen. Und seither hat diese weltweite Propaganda gegen die Berge Israels begonnen. Und diese Propaganda ist ausgegangen aus der islamischen Welt. Und heute spricht man weltweit von den besetzten Gebieten als einem Kriegsverbrechen. Sie können es in Ihren Medien nachlesen. Man spricht von aggressiver Siedlungspolitik. Sie sind ein Hindernis für den Frieden. Aber früher hat es auch keinen Frieden gegeben. Oder man spricht über das Übel der Siedlungen. Nun, der Prophet nennt hier Lästerungen gegen die Berge Israels. Und Gott sagt, ich habe es gehört. P11, entsetzliche Verwüstungen. In Hesekiel 35,14 steht, so spricht der Herr, der Ewige, wenn die ganze Erde sich freut, werde ich dir, Edom, eine entsetzliche Verwüstung bereiten. Wie du deine Freude hattest an dem Erbteil des Hauses Israel, darum, dass es entsetzlich verwüstet war. Wieder dieses spezielle hebräische Wort. Ebenso werde ich dir tun, eine entsetzliche Wüste sollst du werden, Gebirge Seir und ganz Edom insgesamt. Und sie werden erkennen, dass ich der Ewige bin. Nun, was hat Jordan getan nach der Eroberung des Westjordanlandes, 48, 49? Man hat alle diese jüdischen Siedlungen nicht nur geplündert, sondern man hat schreckliche Verwüstungen angerichtet. Das jüdische Quartier in Ostjerusalem, das wurde geschändet. Man hat die Synagogen dort in Kotstätten und Pissoirs umgewandelt. Man hat uralte Grabsteine am Ölberg, dort in Ost-Jerusalem, hat man herausgerissen und hat sie geschändet, wieder für Toiletten und so weiter. Eine fürchterliche Verwüstung wurde angerichtet, genauso wie es hier steht. Entsetzlich verwüstet. Und P12, das, was sehr typisch ist in der islamischen Welt, wenn etwas, ein Sieg errungen wird, dann ist es verbunden mit Hohn über die Feinde. Ich stelle ja fest, wenn zum Beispiel irgendeine westliche Nation einen militärischen Erfolg hat, dann spotten sie nicht über die Besiegten. Das macht man nicht im Westen. Aber wenn Sie die nahöstliche Presse anschauen, dann ist das voll von Hohn gegen die Besiegten. Hesekiel 36, 1 bis 3. Und du Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich. Berge Israels, hört das Wort des Ewigen. So spricht der Herr der Ewige. Weil der Feind über euch spricht, haha. Und die ewigen Höhen, sie sind uns zum Besitztum geworden. Darum weissage und sprich, so spricht der Herr der Ewige. Darum, ja darum, dass man euch von allen Seiten her, sind ja von allen Fronten her gekommen, nicht wahr? 48, 49. Darum, dass man euch von allen Seiten her entsetzlich verwüstet und angeschnaubt hat. P13, die ganze Welt schwatzt über das Westjordanland. Hesekiel 36, Vers 3. Darum weissage und sprich, so spricht der Herr der Ewige. Darum, ja darum, dass man euch, es geht immer noch um die Berge Israels, von allen Seiten her entsetzlich verwüstet und angeschnaubt hat, so dass ihr dem Überrest der Nationen ein Besitztum geworden und ins Gerede der Zunge und ins Geschwätz der Leute gekommen seid. Die ganze Welt schwatzt heute über diese paar tausend Quadratkilometer. Ist doch schon eindrücklich. Die ganze Welt schwatzt darüber und spricht von Kriegsverbrechen, aggressive Siedlungspolitik und so weiter. Oder man sagt auch, man soll ja nicht Siedlerprodukte aus dem Westjordanland kaufen. Aber darauf komme ich später zu sprechen. P14, das Westjordanland erobert. Hesekiel 36, 4 und 5. Darum, ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn des Ewigen. So spricht der Herr der Ewige zu den Bergen und zu den Hügeln und zu den Gründen und zu den Tälern und zu den wüsten Trümmern und zu den verlassenen Städten, welche dem Überrest der Nationen ringsum zur Beute und zum Spott geworden sind. Ja, in einer früheren prophetischen Aussage haben wir gesehen, Jordanien sagt, wir nehmen sie in Besitz. Das ist die Annexion, ja? Das gehört uns. Aber hier wird der Punkt der simplen Eroberung ausgedrückt. Das Westjordanland wurde im Krieg 48-49 Jordanien und seinen Verbündeten, den Nationen ringsum, zur Beute. Und dann wurde es eben annektiert. P15. Eben nicht nur Edom, Jordanien ist hier beteiligt, sondern überhaupt die Nationen ringsum. Hesekiel 36,5 sagt nämlich, oder 4 und 5, darum ihr Berge Israels, hört das Wort des Ewigen, des Herrn des Ewigen. So spricht der Herr der Ewige zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Gründen und zu den Tälern und zu den wüsten Trümmern und zu den verlassenen Städten, welche dem Überrest der Nationen ringsum zur Beute und zum Spott geworden sind. Nun, in diesem Krieg 48-49 waren beteiligt alle diese Gebiete, diese Völker rundherum, Jordanien, Syrien, Libanon, der Gazastreifen, Ägypten mit Irak, Saudi-Arabien und Jemen. P16, Massaker. Ja, Hesekiel 36, Vers 5 sagt, darum so spricht der Herr der Ewige. Wahrlich im Feuer meines Eifers habe ich geredet gegen den Überrest der Nationen, und gegen ganz Edom, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben. Interessant, Gott sagt, es ist mein Land. Als Antwort auf die Frage, wem gehört das Land? Gott sagt, es ist mein Land. und ich gebe es, wem ich es geben will. Die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben, mit ganzer Herzensfreude, mit Verachtung des Lebens. Nefesh bedeutet Leben oder Seele. Mit Verachtung des Lebens, um es zur Plünderung auszuleeren. Nun, Juden siedelten an verschiedenen Orten im Westjordanland. Schon vor der Staatsgründung 1948. Aber nach der Staatsgründung, als Jordanien mit seinen Verbündeten das Westjordanland erobert hatte, da wurden die Juden, die nicht mehr aus dem Westjordanland fliehen konnten, massenweise abgeschlachtet, inklusive Frauen und Kinder. Mit Verachtung des Lebens. Klare Kriegsverbrechen waren das. Hier sehen Sie die Gedenkstätte für den Krieg 1948-49 in Nekba, Israel. Gedenken an all diese Toten. 6000 Juden kamen um 1948-49. P17, Plünderung. Ja, Hesekiel 36, Vers 5 sagt ja, wir haben den Vers schon längst gelesen, Edom hat das gemacht, mein Land zum Besitztum gemacht, mit ganzer Herzensfreude, mit Verachtung des Lebens, um es zur Plünderung auszuleeren. Nun, die jüdischen Siedlungen wurden geplündert. Ost-Jerusalem, habe ich schon erwähnt, das jüdische Viertel in der Altstadt, dann Gush Etzion, das ist heute Kfar Etzion, Kalia, Beit Arava, Atarot, Neve Yaakov, Ein Zurim, Masuot Yitzchak und Revadim. Hat sich alles erfüllt. Plünderung. P18, Schmach über das Westjordanland. Ja, Hesekiel 36,6 liest sich so. Darum weissage von dem Land Israel und sprich zu den Bergen und zu den Hügeln und zu den Gründen und zu den Tälern. So spricht der Herr, der Ewige. Siehe, in meinem Eifer und meinem Grimm habe ich geredet, weil ihr, Berge Israels, die Schmach der Nationen getragen habt. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, ich habe meine Hand erhoben. Das heißt zum Schwur. Wenn nicht die Nationen, welche rings um euch her sind, ihre eigene Schmach tragen sollen. Nun, diese Berge Israels tragen die Schmach der Völker. Ja. Denn heute wird in der westlichen Welt zum Boykott aufgerufen gegen jüdische Exportprodukte aus dem Westjordanland. Kauft nicht bei den Juden, die da auf diesen Bergen, in diesen Tälern und Hügeln und Gründen des Westjordanlandes eben Agrarprodukte anpflanzen. Und so gibt es heute eine weltweite Ächtung der Siedlerbewegung. Es ist eine Schande, ein Siedler zu sein im Westjordanland. Und so tragen diese Berge die Schmach der Nationen. P19, Fruchtbarkeit für Israel. Gott sagt in Hesekiel 36,8, ihr aber Berge Israels, ihr sollt meinem Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen. Denn sie sind nahe daran zu kommen. Gott sagt also, diese Berge im Westjordanland, die sollen für Israel Früchte liefern. Das machen sie heute. Aber die ganze Welt sagt, das sollte nicht so sein. Und Gott sagt, es soll so sein. Jetzt merken Sie, wir kommen an einen sehr sensiblen Punkt. Wir merken, das, was wir heute in der Bibel da lesen, das ist im totalen Gegensatz zur Meinung der Weltgemeinschaft, der UNO. Die UNO sagt nein und die Bibel sagt ja. Ja, wer ist nun die Autorität für uns? Ja, für viele Menschen hat die UNO, auch mit ihrer Charta, so viel Bedeutung wie die 10 Gebote. Das ist gewissermaßen der Kodex über Recht und Unrecht. Es geht um sehr entscheidende Fragen. Wer hat das letzte Wort? Wer hat die letzte Autorität? P20, ab 1967, Rückkehr ins Westjordanland. Nun, in Hesekiel 36,8, nachdem gesprochen worden ist, wie die Berge Israels den Feinden zur Beute wurden, in Besitz genommen wurden, steht da plötzlich, ihr aber Berge Israels, ihr sollt meinem Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Tja, wer hätte das gedacht, 1948 und 1949, dass die plötzlich zurückkommen, ab 1967. Aber das war hier gesagt. Gott sagt, ihr Berge Israels, das Volk Israel kommt zurück. Und wie gesagt, ab 1967 ging diese vom Staat geförderte Siedlerbewegung los, die heute 150 Siedlungen umfasst, mit Hunderttausenden von Bewohnern. Aber ich habe hier noch etwas herausgefiltert, eine spezielle Aussage, P21. Eine baldige Rückkehr wurde da angekündigt, nach der Inbesitznahme durch die Feinde. Denn Hesekiel 36,8 sagt nicht nur, sie kommen, die Israeliten, sondern denn sie sind nahe daran zu kommen. Nach 18 Jahren kamen sie bereits zurück. 1948 bis 1967 sind 19 Jahre. Da sehen Sie, sind zurück auf den Hügeln. Hier die Siedlung von Male Levona und viele andere. P22, jetzt wird es noch sensibler, meine Damen und Herren. Aber Sie halten viel aus. Siedlungsaufbau. Gott sagt in Hesekiel 36,9, denn siehe, ich will zu euch kommen, mich den Bergen Israels zuwenden. Und ich will mich zu euch wenden, und ihr sollt bebaut und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt, und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Nach dem Sechstagekrieg wurden zerstörte Siedlungen wieder aufgebaut. Die Trümmer des jüdischen Quartiers in Ostjerusalem wurden umgewandelt, ein wunderbares, architektonisch sehr schön konzipiertes Quartier. Kfar Etzion wurde aufgebaut, Beit Ha'arava, Atarot, Neve Yaakov. Die Trümmer wurden wieder aufgebaut. P23, nicht nur Siedlungsbau, sondern Siedlungsneubau. Ja, wir haben nämlich gelesen, nicht nur Vers 10, die Trümmer sollen aufgebaut werden, sondern Gott sagt einfach zu den Bergen, ihr sollt bebaut werden. Und so wurden tatsächlich zahlreiche neue Dörfer und Städte aufgebaut durch Israel. 250 Fabriken, 70 Hightech-Industrien im Westjordanland, 16 höhere Ausbildungsstädte, wo übrigens, wie zum Beispiel in Ariel, auch Araber hingehen dürfen. P24, Bewirtschaftung. Ja, wir haben nicht nur gelesen von Trümmern, die aufgebaut werden, die Berge, die bebaut werden, sondern die Berge sollen bebaut und besät werden. Und so wurden ab 1967 zahlreiche Kibbuzim und Moschawim errichtet. Kibbuzim, das sind landwirtschaftliche Kollektivsiedlungen, und Moschawim sind genossenschaftlich organisierte ländliche Siedlungen. Ist alles so gekommen. Und der Text sagt noch mehr, P25, Vermehrung. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt. Die Menschen sollen sich auf den Bergen Israels vermehren. Nun müssen Sie Folgendes beachten. Die frühen Siedler, ab 1882, die von Russland kamen, nach Palästina, viele waren keine religiösen Leute. Viele hatten sozialistische Ideen von Russland mitgebracht. Und für sie ging es einfach darum, eine Lösung für die Judenfrage zu finden. Aus idealistischen Gründen. Und so war also überhaupt die Anfangsjahrzehnte war sehr stark geprägt von säkularen Juden. Aber ab 1967 hat sich das gewandelt. Früher waren die Religiösen, die waren eher ein Hindernis für das Vorantreiben in den ersten Jahrzehnten ab 1882. Aber ab 1967 hat sich ein Wandel ergeben, und heute sind die treibenden Kräfte für Siedlungsbau sind religiöse. Und so findet man ausgesprochen religiöse Siedlungen im Westjordanland. Und wissen Sie, was das zur Folge hat, ganz konkret heute? Die wollen Kinder. Die säkularen Juden sind so wie die Menschen hier im Westen. Sie haben die gleiche Ideologie. Und sie sagen, sollen wir überhaupt ein Kind haben? Zwei, ist das nicht zu viel? Ja, Sie wissen, wie das bei uns ist. Und wir haben immer zu wenig künftige Alters, Versorgungsbezahler hier im Westen. Und das ist ein Problem auch unter den säkularen Juden in Israel. Aber die Religiösen, die wollen Kinder. Die sagen Ja zur Familie. Und zum Familienzusammenhalt. Darum haben die übrigens auch viel, viel weniger Drogenprobleme unter ihren Jugendlichen. Da, wo die Familien gefördert werden, da werden diese Probleme in den Hintergrund gerückt. Und hier steht, ich werde die Menschen auf euch vermehren. Nun ist gerade eben ausgesprochen, das Westjordanland ein Ort, wo man viele Kinder will. P26, Leben in Städten. Nicht nur also so kleine Siedlungen und Außenposten. Nein, Städte. Und so wurden eben Großstädte, wie Sie hier sehen, auf dem Bild, wurden aufgebaut im Westjordanland. So wie es hier steht. Und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. P27, Fruchtbarkeit des Viehs. Hesekiel 36,11, und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren, auf den Bergen Israels. Und sie werden sich mehren und fruchtbar sein, und ich werde euch bewohnt machen, wie in euren Vorzeiten. Das heißt im Alten Testament. Und werde euch wohltun, mehr als in euren Anfängen, und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Nun, Israel ist sehr führend in Geflügelzucht und Milchwirtschaft. Es ist unglaublich, was israelische Kühe hinkriegen. Da gibt es tatsächlich Kühe, die geben 80 Liter pro Tag. Also da wird's für einen Schweizer Bauer wird's gerade schwindlig. Er könnte blau werden vor Eifersucht. Die sind froh, wenn sie die Hälfte hinkriegen. Unglaublich! Vieh auf euch vermehren und sie werden sich mehren und fruchtbar sein. Gott erkennen durch die Prophetie über das Westjordanland. Ja, wir haben hier gelesen, wenn sich das alles erfüllt, ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren und sie werden sich mehren und fruchtbar sein und ich werde euch bewohnt machen wie in euren Vorzeiten und werde euch wohltun, mehr als in euren Anfängen und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Wenn die Prophetie in Erfüllung geht, können wir sehen, dass der Gott der Bibel wirklich die Welt und die Weltgeschichte steuert und in der Hand hat. Es gibt viele Menschen, die sagen, wie kann ich wissen, ob es Gott gibt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber eine Möglichkeit ist, sieh, wie sich die Prophetie der Bibel erfüllt. Das ist ohne Parallele in den anderen Religionen. Das zeigt also, dass der Gott, der diese Prophetie gegeben hat, über Raum und Zeit steht und darum der wahre Gott ist. Das findet man nicht im Islam, nicht im Buddhismus, Hinduismus und so weiter, nur in der Bibel. Und so kann man erkennen, dass der Gott, der durch die Bibel zu uns spricht, der wirkliche ewige Gott ist. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Natürlich, das hat eine bittere Pille dabei. Vielleicht ärgern Sie sich über die ganze Sache mit Siedlungsbau im Westjordanland. Und jetzt soll gerade das für Sie noch dazu dienen, dass Sie Gott erkennen. Diesen Gott, der einen anderen Plan hat als die Weltgemeinschaft. Das ist unglaublich herausfordernd. Merken Sie, man kommt da in die Zange, in einen Konflikt. Aber so ist Gott. Jesus war ein Jude. Gott wollte uns Menschen Rettung geben. Er sandte den Erlöser. Aber der Erlöser sollte nicht ein Holländer sein oder ein Schweizer, sondern ein Jude. Ausgerechnet einer aus diesem meist gehassten und verachteten Volk der Welt. Warum genau so? Weil Gott es so wollte. Und wie ging die Rettung? Indem dieser Jude Jesus, der Sohn Gottes, an einem Kreuz starb. Und wieder kommt das vielen Menschen hoch. Wie, was soll das? Ich will doch keine Erlösung durch jemanden, der am Kreuz stirbt. Ich brauche doch kein Opfer. Und Gott sagt, das ist der Weg für die Rettung. Einen anderen Weg gibt's nicht. Sie merken, die Botschaft Gottes ist ein Ärgernis für uns. Und so sagt das auch das Neue Testament. Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist Torheit, Dummheit für die, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Weis, Gottes Kraft. Ja, so ist Gott. Er fordert, dass wir uns seinem Willen beugen. Aber wieso geht es diesen Bergen eigentlich so schlecht in den vergangenen Jahrzehnten? Nun, Hesekiel erklärt auf diesen Bergen liegt ein Fluch wegen Götzendienst. Hesekiel 36, 12. Und ich werde Menschen, mein Volk Israel, auf euch wandeln lassen und sie werden dich besitzen. Und du wirst ihnen zum Erbteil sein. Besitzen, das heißt annektieren. Das sind annektierte Gebiete im Westjordanland, die Israel nicht mehr zurückgeben will. Und du wirst ihnen zum Erbteil sein und du wirst sie hinfort nicht mehr der Kinder berauben. Wie können Berge Kinder rauben? Nun lesen Sie Hesekiel 6 und 7. Da geht es um den Untergang Israels. Und Gott sagt, dieser Untergang musste kommen, weil man auf den Bergen Israels die Kinder geopfert hat, gemäß der Religion der Kanaaniter. Das war eine ganz perverse Religion, wo Kinderopfer sehr, sehr wichtig waren. Und die Israeliten sind von dem Gott der Bibel massenweise abgefallen und haben diese moderne Religion mit sexueller Freizügigkeit übernommen und haben unzählige Kinder auf diesen Bergen in Samaria, Judäa abgeschlachtet und geopfert. Den kanaanitischen Göttern. Und so haben wir in Hesekiel 6 und 7 eine Prophetie gegen die Berge Israels, wegen diesem Götzendienst. Aber in dem letzten Teil, wo es um die Wiederherstellung Israels geht, sagt Gott, aber er werde diesen Fluch von den Bergen Israels wegnehmen und schließlich werde er die Berge segnen. P28, Rückkehr im unreinen Zustand. Es gibt Leute, die sagen, also ich kann ja nicht verstehen, dass diese Rückkehr der Juden nach Israel, dass das irgendwie etwas zu tun haben soll mit Gottes Plan. Diese Juden, die sind ja so säkular und gottlos, wie wir hier im Westen. Also ganz gelinde gesagt würden große Massen sagen, die sind ja jedenfalls nicht besser als wir. Aber viele würden sagen, sie sind schlechter. Ja. Aber genau das sagt Hesekiel 36. Gott werde dieses Volk unrein ins Land zurückführen. Übrigens, nur 20% der Israelis heute im Land sind religiös. 80% sind nicht religiöse Menschen, die genau so denken wie die meisten Menschen im Westen. Aufgeklärt, säkular, agnostisch, atheistisch, New Age und so weiter. Nun, Gott sagt, ich werde dieses Volk unrein in der Endzeit zurückführen. Und zwar wegen meinem Namen. Denn die Menschen werden sagen, was ist das für ein Gott, der einmal ein Volk auserwählt hat und am Schluss, es wird so geplagt in aller Welt und am Schluss kann er sie nicht einmal wieder herstellen und ins Land zurückführen. Gott tut es zur Ehre seines Namens, um zu zeigen, dass seine Verheißungen an Abraham, Isaac und Jakob immer noch gelten. Hesekiel 36, 22. Darum sprich zum Haus Israel. So spricht der Herr, der Ewige. Nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern meines heiligen Namens willen. Den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und es ist so, viele Juden haben gelebt unter den Völkern in einer Art, die Reaktion auch zu Recht provoziert hat. Die Juden, die wollen das, die nehmen mir das weg. Viele haben das auch eben durch einen völlig widergöttlichen Lebenswandel, haben sie das provoziert. Das wird hier gesagt, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Vers 23, und ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, welchen ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Ewige bin, spricht der Herr der Ewige, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und wir können sagen, jawohl, so ist es geschehen. Die meisten Menschen sind genauso Sünder wie wir in Europa und in der ganzen Welt. P29, die Wüste blüht auf. Hesekiel 36, 34 sagt, und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Nun, der Höhepunkt der Verwüstung Israels wurde nach Jahrhunderten erreicht im 19. Jahrhundert. 1867 sagt besucht Mark Twain Palästina und er schreibt in seinem Buch Innocence Abroad, das Land ist spärlich bewohnt. Es hat nichts Liebliches für das Auge. Es ist ein Land ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Palästina 1867. Und dann 1882 kamen die ersten Siedler und haben dieses kaputte Land aufgebaut. Bis heute sind 200 Millionen Bäume gepflanzt worden. Dadurch hat sich das Klima geändert. Und der Regen kommt wieder, so wie im Alten Testament. Mit Auswirkungen auch auf die Nachbarvölker. Heute ist Israel ein Land, das Schnittblumen exportiert und Früchte in alle Welt, wie der Garten Eden geworden. Das können wir als Israel-Besucher heute alle bezeugen. Und nun kommen wir zur letzten Prophetie, P30, die schützende Mauer. Ja, jetzt haben wir doch da gelesen, was man dann sagen wird in der Endzeit, wenn dieses Land wieder aufblüht und dieses unreine Volk zurückkehrt. Und man wird sagen, dieses Land, da das Verwüstete ist, wie der Garten Eden geworden und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Ja, viele Städte sind in Israel aufgebaut worden, sind heute moderne Städte mit pulsierendem Leben. Aber ich mag mich erinnern, wie ich vor Jahren diese Stelle studiert habe, und habe ich mir gesagt, wie kann das sein? Das war doch früher, dass man Mauern um Städte baute. Aber für die Endzeit passt das irgendwie nicht, oder? Und da habe ich es einfach stehen lassen. Und ein paar Jahre später, vor ein paar Jahren, kam die Antwort. Plötzlich begann Israel mit diesem gewaltigen Projekt eines Mauerbaus, um den Terrorismus vom Westjordanland her zu stoppen. Die Mauer ist noch lange nicht fertig und der Zaun, aber schon so weit gediehen, dass der Terrorismus in der Folge ganz drastisch gesunken ist. Das hat unglaublich viele Menschenleben gerettet. Ja, und jetzt hier steht, die Städte sind befestigt. Auf Hebräisch steht Batsur für befestigt. Und nehmen Sie zum Beispiel das Standardwörterbuch von Eduard König. Ich habe das hier. Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament. Das ist in eingeweihten Hebräistenkreisen so ein Geheimtipp. Da wird erklärt, Batsur bedeutet unzugänglich gemacht, befestigt, durch steile Mauer abgeschnitten. Genau das sehen wir heute. Und die ganze Welt ist aufgeregt. Man hat die Mauer vor den Gerichtshof, vor den internationalen Gerichtshof in Den Haag gebracht. Und die Mauer wurde verurteilt. Aber in der Bibel steht, man wird sagen, das Land ist wie der Garten Eden, die Städte sind befestigt und bewohnt. Wenn ich jeweils Reisegruppen nach Israel bringe, ja, dann möchte ich Ihnen gerne auch die Mauer zeigen. Und dann lese ich Ezekiel 36 vor. Die Städte sind befestigt, durch eine steile Mauer abgeschnitten. Nun, das ganze Westjordanland ist ein Zeugnis für den wahren Gott. Denn Hesekiel 36 sagt, und die Nationen, welche rings um euch her übrig bleiben werden, sollen erkennen, dass ich der Ewige, das Zerstörte aufbaue, das Verwüste bepflanze, ich der Ewige habe geredet und werde es tun. Ein besonderes Zeugnis für die Völker im Nahen Osten. Das sind die heutigen islamischen Völker. Und ist Ihnen schon aufgefallen, dass diese Länder charakterisiert sind durch Wüsten und durch sich ausweitende Wüsten? Und diese Länder sollen sehen, wie dieses Land, das auch eine Wüste war, plötzlich ein Garten geworden ist. Ich, der Ewige, habe geredet und werde es tun. Es lag nicht Allah. Gott wird in der Bibel nie Allah genannt, sondern der Ewige. Das ist der hebräische Name Yahweh. Und der wird nie im Koran für Allah verwendet. Es ist nicht der gleiche Gott. Es ist kein Wüstengott. Der Herr. Ich, der Ewige, habe geredet und werde es tun. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.